Ich fange an, ja. Also, wir sind sehr erfreut von Theorie und Praxis lokal digital Studis. Da war einfach so, hier das Beste empfangen zu können. Wir sind sehr gespannt. Wir selbst hatten um eine Heranführung an die grafische Theoriebildung zu wagen, im letzten Dezember einen Lektürekurs gemacht. Der sollte eigentlich sich mit der Adorno-Kritik Grals befassen und hat die entsprechenden Aufsätze als Kopien vorgelegt. Wir kamen aber nicht weiter bei diesem Lektürekurs, der auch mitgeschnitten wurde, als bis zu den sogenannten Angaben zur Person, also einer sozusagen autobiografischen Skizze Grals, sozusagen Gral in seiner Zeit aus dem Munde Grals. Und wir sind deswegen auch sehr neugierig, was Leute, die sich schon länger mit Gral beschäftigen, ich weiß ja nicht wie lange, ihr das schon treibt, ja, aus der Website geht nicht so furchtbar viel hervor von euren Motivationen. Ihr werdet das sicher gern darlegen wollen und habt euch dahingehend vorbereitet. Auch den, ich möchte nur bitten, den von uns angekündigten Einführungscharakter einigermaßen zu wahren und nicht allzu sehr in, was uns meistens, oder für meinen Teil kann ich nur sagen, allzu oft passiert. Man kündigt einführungsmäßig was an und hebt dann sofort in kategoriale Pirouetten ab, von denen man dann nicht mehr runterkommt und einige Leute abhängt, die eigentlich eine Einführung wollen. Vielleicht gelingt euch das besser. Mehr will ich dazu nicht sagen und wir lehnen uns jetzt einfach mal zurück ausnahmsweise und lassen euch mal ran.
Okay. Ja, erstmal wollte ich mich auch im Namen unserer Gruppe ganz herzlich bedanken für die Einladung. Das hat uns sehr gefreut, dass es auch noch andere theoretisch und politisch arbeitende Gruppen gibt, die sich für Hans-Jürgen Krahl interessieren. Wir haben vor jetzt gut einem Jahr unser Projekt gestartet, anlässlich eines so, wie soll ich sagen, bürgerlichen Ereignisses oder akademischen Ereignisses wie dem 60. Geburtstag von Hans-Jürgen Krahl und haben einen Artikel dazu veröffentlicht, der praktisch auch der Anlass gewesen ist, weswegen wir hier eingeladen worden sind und ja, haben uns seitdem mehr oder weniger kontinuierlich mit Krahl beschäftigt und ich werde versuchen, dem Bedürfnis sozusagen gerecht zu werden, eine Art Überblick über sein theoretisches und politisches Anliegen zu geben. Also mein Vortrag heißt auch Hans-Jürgen Krahl und das unabgegoltene Erbe der Neuen Linken. Zunächst einmal muss man wahrscheinlich schon sagen, also oder ich wollte mich nochmal ganz am Anfang zunächst, also ich meine, die Gefahr besteht natürlich auch, dass ich hier irgendwie gewissermaßen Eulen nach Frankfurt trage, also bestimmte Sachen referiere, die vielleicht hier im Frankfurter Kontext also mehr oder weniger noch selbstverständlich sind oder also überflüssig sind zu erwähnen. Für uns als Hamburger war das jetzt nicht so alles selbstverständlich, wir müssen uns da gewissermaßen von außen einarbeiten. Die Theorieansätze der Neuen Linken scheinen uns in Vergessenheit oder zumindest weitgehende Vergessenheit geraten zu sein und Hans-Jürgen Krahl, der theoretische Kopf des Frankfurter SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, ist dafür ein Beispiel. Übrig geblieben sind sozusagen als Ruf von ihm über diverse Veröffentlichungen von Gerhard Sverens bis Uwe Wesel, vor allem Mythen und Legenden um den rastlosen Theoriefreak und Alkoholiker. Diejenigen, die vorgeben, sich etwas genauer mit Krahl zu beschäftigen, weisen mitunter noch auf das Unfertige, Widersprüchliche und Unverständliche seiner Schriften, Reden und Entwürfe hin. Demgegenüber soll aber an dieser Stelle der Versuch unternommen werden, Motive, Kritikpunkte und Theoreme zu veranschaulichen, die sich ungebrochen durch das Kurze, Hans-Jürgen Krahl starb 1970 bei einem Autounfall im Alter von 28 Jahren, durch das kurze, aber umso intensivere politische Denken und Handeln ja Hans-Jürgen Krahls in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ziehen. Möglicherweise lassen sich auf diese Art und Weise Einsatzstellen markieren, die nach dem Ende der Studentenbewegung der Neuen Linken und nicht zuletzt auch nach dem Tod Hans-Jürgen Krahls keine Aufmerksamkeit mehr Einsatzstellen, denen keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt wurde, die aber in ihrer vollen Bedeutung und Tragweite rekonstruiert werden müssen, und zwar theoretisch rekonstruiert werden müssen, um den politischen Kämpfen der Gegenwart und Zukunft ein qualifizierteres Bewusstsein ihrer selbst zu vermitteln. Das ist natürlich ein sehr unbescheidenes Vorhaben, aber ich versuche das mal an einem etwas scheinbar praxisfernen Problem durchzuführen, das aber bei genauerer Betrachtung von eminenter politischer Bedeutung ist. Karl ist zwar Frankfurter Schüler gewesen, ihn haben allerdings die Auseinandersetzungen der Studentenbewegung nicht weniger als die theoretischen Aporien der Frankfurter Schule selbst dazu geführt, einen Praxisbegriff zu entfalten, der weder den pseudopolitischen Aktionismus fetischisierte, noch das Lesen von Büchern in den Rang eines lebensrettenden Selbstzwecks zu erhob. Um das zu veranschaulichen, würde ich gerne mein Referat in drei Hauptteile gliedern. Der erste Teil beschäftigt sich sozusagen mit der Karls Konfrontation mit den Widersprüchen und Selbstwidersprüchen der kritischen Theorie. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Karls Zeitdiagnose, also wie er praktisch die Gesellschaft Ende der 60er Jahre bestimmt hat, mit welche Kategorien er dafür herangezogen hat. Und der dritte Teil soll sich schließlich mit dem Engagement Hans-Jürgen Krahls als politischer Intellektueller in der Studentenbewegung beschäftigen, der immer auch sozusagen deren Verlaufsformen nachgedacht und über deren Verlaufsform nachgedacht hat und sie zu theoretisieren versucht hat. Also beginne ich also mit dem ersten Teil, Krahls Konfrontation mit den Widersprüchen der kritischen Theorie. Also bekanntermaßen hatte die kritische Theorie niemals eine einheitliche Gestalt und lehnte den naiven Geschlossenheitsanspruch als System auch bewusst als wissenschaftlichen Selbstbetrug ab. In den 60er Jahren haben sich aus internen wie gesellschaftspolitischen Gründen die Widersprüche und Selbstwidersprüche der kritischen Theorie noch einmal verschärft. In der Frage des Verhältnisses von Theorie und Praxis trat den politisch bewegten und solchermaßen auch hin- und hergerissenen Studenten die Frankfurter Schule als Organisations- und sogar aktionsskeptische Partei wider Willen entgegen. Wie lassen sich nun diese Widersprüche bestimmen? Also ich würde gerne auf zwei Widersprüche ein bisschen genauer eingehen. Einmal auf den zwischen der frühen und der späten kritischen Theorie, Früh- und Spätphase, und auf der anderen Seite zwischen den Widersprüchen zwischen einzelnen Theoretikern. Also zunächst der Widerspruch zwischen Früh- und Spätphase. Nach dem Scheitern der Revolution im Westen, also nach 1923, sahen Horkheimer und Konsorten den Marxismus in den 20er Jahren, also in der Gründungsphase des Instituts für Sozialforschung, zur schonungslosen Selbstkritik veranlasst. In dieser prinzipiellen Motivation, wie auch in der Orientierung auf eine Analyse des subjektiven Faktors, stimmten die Frankfurter insofern mit marxistischen Erneuerern wie Lukács, Gramsci, Korsch, Reich und Bloch überein. Das Schlagwort vom subjektiven Faktor meinte in diesem Diskussionszusammenhang des sogenannten westlichen Marxismus, dass sich die Kommunisten nicht ökonomistisch oder geschichtsoptimistisch auf den Zusammenbruch des Kapitalismus bzw. darauf verlassen dürften, dass ökonomische Krisen auch zur Überwindung von bürgerlicher Subjektivität führten. Denn ganz offenbar verfügte der Kapitalismus über Rückzugsmöglichkeiten und Stabilisierungsreserven, die bei der Herausbildung einer gesellschaftlichen Alternative nicht ignoriert werden durften oder nur darum, dass es sozusagen zur erneuten Regressionsform revolutionärer Bewegungen kommt. In den ersten Forschungsprogrammen des Instituts findet sich deshalb auch an prominenter Stelle, nämlich in der ersten Ausgabe der Zeitschrift für Sozialforschung, das implizite Erkenntnisinteresse der Arbeiterklasse, aber nicht nur ihr, im Angesicht von Stalinismus, Kulturindustrie und Faschisierung ein Bewusstsein davon zu ermöglichen, welch erschreckendes Ausmaß die Zurichtung ihrer Subjektivität als Klasse bereits angenommen hatte. Also sozusagen ein ursprünglich selbstkritisches Anliegen. Vor allem Horkheimers Begriff gesellschaftlicher Praxis kann in dieser Phase als antipositivistisch und antimetaphysisch verstanden werden. Was heißt das? Also das sind ja diese beiden Frontstellungen aus diesem berühmten Aufsatz von Horkheimer, traditionelle und kritische Theorie. Intellektuelle Erkenntnis ergibt sich nicht aus himmelblauer Spekulation und auch nicht aus dem exakten Abzählen sogenannter Fakten. Und sie geht auch in gesellschaftliche Praxis nur als, oder wenn gesellschaftliche Erkenntnis sozusagen sich nur aus diesen beiden Quellen speist, der Spekulation und dem Empirismus, dann geht sie als gutes Gewissen einer schlechten Welt oder als unmittelbare Gebrauchsanweisung in gesellschaftliche Praxis nur um den Preis ihrer Selbstaufgabe ein, so die Kritik von Horkheimer. Die sozialphilosophische Kritik an Metaphysik und Positivismus wurde stattdessen als einzig noch verantwortbare Form eingreifenden Denkens verstanden. In ihrer Ausstrahlung auf Teile der intellektuellen Öffentlichkeit sei sozial unerwünschte Kritik nämlich einzig imstande, den durchaus noch wahrnehmbaren menschlichen Anspruch auf Glück in einer sich bedrohlich verfinsternden Welt vor den sozialen Naturgewalten technischer Rationalität zu retten. Andere dem Namen nach systemsprengende Kräfte konnten das Horkheimer und den Frankfurtern zufolge nur noch in eingeschränktem Maße von sich behaupten. Also hier hatte sich sozusagen schon das Kriterium der sozialen Erwünschtheit ihrer Meinung nach zu stark durchgesetzt. Oppositionelle Parteien, sozialistische Gewerkschaften, aber auch der linke Arm der Kulturindustrie hätten sich Horkheimer zufolge nämlich durch vorauseilende Anpassung ans Bestehende mit diesen bereits mehr als gemein gemacht. Entsprechend spärlich waren die Kontakte, die zwischen dem Institut für Sozialforschung und beispielsweise den Organisationen der Arbeiterbewegung im Volksstaat Hessen bestanden. Im Nachhinein muss man auch vermuten, dass die tiefe Trennung der Lebenswelten von bürgerlichen Gelehrten, die im Taunus wohnten, also Horkheimer wohnte ja in so einer großen Villa da, und Arbeitern aus Offenbach, Hanau oder Frankfurt Höchst, das nochmal zum Lokalkolorit, eine uneingestandene Voraussetzung für gegenseitiges Desinteresse, Misstrauen und Unverständnis war. Allen Bedenken zum Trotz begriff sich die kritische Theorie in ihrer Frühphase aber immer noch als intellektuelle Reflexionsform der Arbeiterbewegung. Ein Zitat von Horkheimer mag das veranschaulichen. Der Gang der Auseinandersetzung zwischen den fortgeschrittenen Teilen der Klasse und den Individuen, welche die Wahrheit über sie aussprechen, ferner die Auseinandersetzung zwischen diesen fortgeschrittenen Teilen mitsamt ihren Theoretikern und der übrigen Klasse ist als ein Prozess der Wechselwirkung zu verstehen, bei dem das Bewusstsein mit seinen befreienden zugleich seine antreibenden, disziplinierenden, aggressiven Kräfte entfaltet. Dass sich die kritische Theorie in ihrer Anfangsphase noch als Reflexionsform der Arbeiterbewegung begriff, änderte sich radikal mit der pessimistischen oder mit der sogenannten pessimistischen antitotalitären Wende ab Ende der 30er Jahre. In einem autobiografischen Resümee der kritischen Theorie meinte Leo Löwenthal einmal: Wir haben nicht die Praxis hat uns verlassen. Alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte, denen man durchaus noch zugetraut hatte, sich dem Vormarsch der Barbarei eventuell noch in den Weg stellen zu können, hatten völlig versagt. Für die ins Exil getriebenen und insofern dem Holocaust entronnenen Frankfurter Juden waren angesichts von Auschwitz nahezu sämtliche theoretischen und praktischen Orientierungspunkte abhanden gekommen. Diese fast völlige Erschütterung des Restvertrauens in die Welt konnte sich nicht mehr mit einer Selbstkritik des Sozialismus oder Marxismus begnügen, sondern musste noch einmal ganz von vorne und also beim geschichtlichen Verhältnis von Mensch und Natur anfangen. Interessanterweise ging diese radikale Enttäuschung über weitergehende gesellschaftliche Transformationsperspektiven bei der Neugründung des Instituts für Sozialforschung nach dem Krieg einher mit einem deutlich pragmatischeren Verhältnis zu bestehenden Institutionen und Gewalten. Wenn eine von Marx, Nietzsche und Freud inspirierte Selbstkritik der Arbeiterbewegung sinnlos und obsolet geworden ist, konnte vielleicht die Selbstbehauptung eines moralischen Minimums noch würdevoll genug sein, sich ihren überaus prekären Kompromisscharakter einzugestehen. Insofern sahen sich die Frankfurter Philosophiestudenten Mitte der 60er Jahre mit einer der Selbstbeschreibung nach wie vor kritischen Theorie konfrontiert, die politische Praxis in einem traditionellen Sinne nicht allein mehr für nicht möglich, sondern sogar für einen Teil des Problems hielt. In den verschiedensten Ausführungen von Horkheimer und Adorno findet sich deshalb immer wieder der Gedanke, dass eingreifendes Denken im brechtschen Sinne beispielsweise immer schon die Beschränkung auf das real Vorfindbare zu seiner Voraussetzung habe. Die relative Autonomie dialektischer Fantasie die in der Lage sei, durch das Bewusstsein ihrer eigenen Hinfälligkeit einzig noch die Ahnung vom Besseren am Leben zu halten, würde dadurch vernichtet und gruppiere sich in jene total verwaltete Welt ein, die zu überwinden sie angetreten sei. Also insofern, oder vor diesem Hintergrund ist praktisch zu verstehen, dass Adorno dann nur noch in Kunst und Musik praktisch Möglichkeiten sah, eine Ahnung vom Glücksversprechen sozusagen zu verspüren und diese Stelle bei Horkheimer dann die Religion und Metaphysik einnahm. Also das sozusagen in aller Grobheit sozusagen die Differenz zwischen später kritischer Theorie, zwischen denen es sozusagen durchaus Verbindungslinien gab, aber trotzdem auch qualitative Differenzen. Die pessimistische Wende der kritischen Theorie vollzog sich nämlich auch institutsintern alles andere als reibungslos. Zwar enthält auch das Ausgangsmotiv der marxistischen Selbstkritik schon den einen oder anderen Hinweis auf eine Möglichkeit zur Verselbstständigung von Vernunftkritik. Wichtiger als Fragen von dialektischer Konsequenz waren aber neben den realgeschichtlichen Erfahrungen die intellektuellen Auseinandersetzungen um deren Interpretation. Beispielsweise kann für die Rekonstruktionsphase der Frankfurter Schule nach der Rückkehr aus dem Exil keineswegs von einer gleichmäßigen theoriepolitischen Orientierung gesprochen werden. Aus Horkheimers Sicht beispielsweise war die Gefahr einer neofaschistischen Restauration dermaßen akut, dass das Institut jede Form von politischer Provokation unterlassen musste. Ganz in diesem Sinne riet Horkheimer Adorno nicht nur von einer beabsichtigten Kritik des Godelberger SPD-Programms ab und verhinderte auch nicht nur die Habilitation von Habermas, nachdem dieser eine Kritik am pronazistischen Opportunismus Heideggers veröffentlicht hatte. Horkheimer bot die Kapazitäten des Instituts auch an, um eine von Mannesmann in Auftrag gegebene Studie zu Betriebsklima und Arbeitszufriedenheit durchzuführen und achtete bei öffentlichen Auftritten streng darauf, nirgendwo Zweifel an seiner antitotalitären, das heißt auch antikommunistischen Grundeinstellung aufkommen zu lassen. Und wenn er so weit gehen musste, die Kriegführung der USA in Vietnam mit zum Teil sehr primitiven antiasiatischen Ressentiments zu legitimieren. Als jemand, den Horkheimer schon in den 50er Jahren für zu links befunden hatte und der sich beim gewerkschaftlich aktiven Linkssozialisten Wolfgang Abendroth habilitiert hatte, Habermas hatte Abendroth ja mal als Partisanenprofessor im Lande der Mitläufer bezeichnet, hegte Habermas kaum oder nur wenig kulturkonservative Vorbehalte gegen eine Reformpolitik der kleinen Schritte, die die Welt der versachlichten Zwänge wieder der lebendigen Partizipation zugänglich machen sollte. Nach Einschätzung Krahls richtete sich Habermas politisches Engagement in den 60er Jahren konsequenterweise auf das Projekt einer sozialen und demokratischen Gegenkoalition vom Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein bis zum IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner. Herbert Marcuse wiederum hielt im Unterschied zu Habermas sogar die Revolution noch für möglich, obwohl er ja lebensgeschichtlich sozusagen dasselbe Schicksal geteilt hat wie Adorno und Horkheimer auch. Während die Arbeiterklasse als deren traditionelles Subjekt durch die falsche Bedürfnisproduktion der Konsumgesellschaft und durch repressive Entsublimierung selbst um den Emanzipationswunsch gebracht worden sei, hätten die alten, potenziell systemüberwindenden Konflikte ihre Brisanz verloren und stattdessen an den Rändern der überentwickelten Gesellschaften, mithin bei den Jugendlichen, den Erwerbslosen, den unterdrückten Minderheiten, aber auch den Frauen und den Völkern der Dritten Welt, also bei Marcuse findet sich ja auch dieser feministische Gedanke, neue Gestalt angenommen. Als große Weigerung würde die totale Revolution nicht allein die Produktionsverhältnisse betreffen, sondern schon bei den menschlichen Produktivkräften ihren Ausgang nehmen. Also praktisch diese Vorstellung, dass die Revolution auch den neuen Menschen produziert. Während Habermas und Marcuse auf unterschiedliche Art immer auch theoretisch an der Möglichkeit oppositioneller Aktivität und gesellschaftlicher Transformation festgehalten haben, tendierten Adorno und Horkheimer theoretisch zusehends stärker dazu, diese Aktivität als eines von vielen Momenten der übermächtigen Tendenz zur Gleichschaltung und Ich-Zerfall zu stilisieren. Als einem schlecht naiven fiele auch noch dem auch dem noch so guten Willen zur Veränderung und Selbstveränderung mit verheerender Konsequenz alles noch nicht restlos von den gesellschaftlichen Vorschriften der Instrumentalität und Anschlussfähigkeit normierte und absorbierte zum Opfer. Aktivismus war für Adorno und Horkheimer mithin insofern problematisch, als er dazu tendierte, sich über das Maß seiner eigenen Verstrickung ins Bestehende hinwegzutäuschen und insofern gerade dort am affirmativsten wirke, wo er sich am radikalsten wähnte. So tief die aufgeklärte Dialektik, aber über die Dialektik der Aufklärung sich enttäuscht zeigte, so wenig konnte sie ihr eigener theoretischer Befund, und das halte ich auch nochmal für einen interessanten Widerspruch, gesellschaftliche Hermetik davon abhalten, sich gewissermaßen wieder besseres Wissen in die angeblich so hermetisch abgeriegelte politische Öffentlichkeit zu bewegen. Weder Horkheimer noch Adorno zogen nämlich in den 50er und 60er Jahren aus Frustration über die restaurativen Verhältnisse an ihren Schreibtisch oder ins Privatleben sich zurück. Vielmehr nutzten sie vor allem das Radio, aber auch in der Universität und anderen Foren zahlreiche sich bietende Gelegenheiten, um die Notwendigkeit einer nonkonformistischen Intelligenz sowohl zu begründen als auch zu inspirieren. Im praktischen Verhältnis zu sich selbst und im offenkundigen Widerspruch auch zu einer durchaus naheliegenden Lesart ihrer Hauptwerke lief also die politische Weisheit der Frankfurter Schule nicht etwa auf Selbstisolation, Eremitage und Defätismus hinaus, sondern auf eine nur relativ unkonventionelle Form gelebter politischer Intellektualität. Ihre kritische Theorie hatten Horkheimer und Adorno zwar im vollen Ernst noch nie an die Arbeiterklasse oder ihre politische Bewegung adressiert, dieses für den westlichen Marxismus insgesamt charakteristische Schisma bedeutete aber auch nach der theoretischen Wende in den antitotalitären Pessimismus nicht, dass beide nur mehr noch für einen eingebildeten Zeugen schrieben, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt. Immerhin fanden sie in Teilen der intellektuellen Öffentlichkeit ein nicht nur dankbares, sondern auch lernwilliges und selbstkritisches Publikum. Zu diesem lernwilligen Publikum zählte auch Hans-Jürgen Krahl, Sohn rechtskonservativer Bildungsbürger aus Niedersachsen, der Mitte der 60er Jahre nach Frankfurt gekommen war und sich dort rasch dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund angeschlossen hatte. In dem nach seinem plötzlichen Unfalltod veröffentlichten Band von Reden, Schriften und Entwürfen aus den Jahren 1966 bis 70 finden sich zunächst eine Reihe von Hausarbeiten, Thesen, Papieren und Referaten, die Krahl zu Seminaren von Horkheimer, Adorno, Alfred Schmidt und anderen angefertigt hat. Sie zeugen von einer intensiven philosophischen Marx-Lektüre und einer überaus fruchtbaren Aneignung dessen, was Harry Anderson später als westlichen Marxismus bezeichnet hatte. Theoriegeschichtliche Ereignisse wie die Werke von Lukács, Korsch, Lefebvre, Sartre, Marcuse, Horkheimer und Adorno wurden von ihm, also wenn der Eindruck der Exzerpte auf mehr, können wir uns, obwohl wir Kral-Studis sind, auch nicht stützen, nicht täuscht. Also nicht nur in der nicht bloß in der Manier abstrakter Bildungsgüter zur Kenntnis genommen und sortiert, sondern wahrhaft studiert, durchgearbeitet und weitergedacht. Adorno bezeichnete Krahl sogar einmal als einen seiner begabtesten Schüler. Diese Wertschätzung und Anerkennung von Seiten des akademischen Lehrers änderte allerdings nichts daran, dass Krahl sich zusehends jener Widersprüche, die ich gerade eben aufgelistet hatte, der Frankfurter Schule bewusst wurde, die eine studentische Basisgruppe Soziologie im Jahr 1968 folgendermaßen formulierte: Wir haben keine Lust, die linken Idioten des autoritären Staates zu spielen, die kritisch in der Theorie sind, angepasst aber in der Praxis. Wir nehmen den Anspruch Horkheimers ernst, den dieser in dem 1934 veröffentlichten Aphorismenband Dämmerung formuliert hatte. Zitat von Horkheimer: Die revolutionäre Karriere führt nicht über Bankette und Ehrentitel, über interessante Forschungen und Professorengehälter, sondern über Elend, Schande, Undankbarkeit, Zuchthaus ins Ungewisse, das nur ein fast übermenschlicher Stern erhält. Von bloß begabten Leuten wird sie daher selten eingeschlagen. Im folgenden Abschnitt soll daher anhand der Zeitdiagnose dargestellt werden, welche Bestimmungen der geschichtlichen Lage Krahl Mitte der 60er Jahre zu praktischen Konsequenzen trieben, und welche Rolle dabei die Widersprüche spielten, in die die kritische Theorie nicht zuletzt von der Protestbewegung der Lehrlinge und Studenten getrieben wurde. Also, werde ich jetzt versuchen, sozusagen die Umrisse einer gesellschaftlichen Zeitdiagnose darzustellen, die Kral für Mitte der 60er Jahre, oder für die 60er Jahre vornahm. Die lässt sich vielleicht unter der Rubrik Zuspitzung statt Stillstellung gesellschaftlicher Widersprüche ordnen. Ich will es an drei Hauptteilen deutlich machen, dieser Zeitdiagnose. Erstens folgt er der vor allem von Pollock und Horkheimer frühzeitig angefertigten Analyse des autoritären, mit Faschisierungspotenzialen aufgeladenen Staates. Dessen Funktionsweise zeichnet es zweitens aus, dass sozialdemokratische und stalinistische Erben der traditionellen Arbeiterbewegung weitgehend in das System autoritärer Herrschaft integriert worden sind. Konnten Horkheimer und Adorno sich mit dieser Gegenwartsbestimmung des Kapitalismus unter Umständen gerade noch einverstanden erklären, die politische Konsequenz Krahls missbilligten sie auf alle Fälle. Er ging nämlich im denkbar krassesten Widerspruch zu ihnen von der Aktualität der Revolution sowohl in den Zentren als auch in den Peripherien aus. Ich möchte jetzt im Folgenden auf diese drei zeitdiagnostischen Theoreme oder Ansätze kurz eingehen. Also im Unterschied zu den klassischen Imperialismustheorien der zweiten und dritten Internationale, also Hilferding, Kautsky, Lenin, Luxemburg und Bucharin, sind die Ende der 30er Jahre zuerst von Pollock und Horkheimer vorgelegten Analysen und Beschreibungen des autoritären Staates nicht als Krisen, sondern eher schon als Stabilisierungstheorie angelegt gewesen. Die Herrschaft der Trusts und Monopole, der massive Eingriff des Staates in Produktions- und Austauschbeziehungen und die bürokratische Bevormundung aller Bürger durch staatliche und parastaatliche Administrationen ließen Horkheimer zufolge sich nicht mehr umstandslos als definitiv letzte Phase kapitalistischen Krisenaufschubs begreifen. Vielmehr hatte sich die Gefahr vergrößert, dass dem Kapitalismus des autoritären Staates Machtressourcen in einer Größenordnung zugewachsen waren, die die terroristische Stillstellung gesellschaftlicher Antagonismen erstmals auf lange Zeit möglich erscheinen ließen. Planungs-, Verwaltungs- und Lenkungskapazitäten des autoritären Staates speisten sich Horkheimers und auch Krahls Ansicht nach nicht zuletzt aus den autoritären Dispositionen der Bevölkerungsmassen. Zusammen mit den Zwangsroutinen des Alltagslebens in der industriekapitalistischen Zivilisation waren diese von den klassischen Imperialismus-Theoretikern entweder für irrelevant erklärt oder im schlimmsten Fall sogar affirmiert worden. Im Unterschied zu den leninistischen Apologeten von Fabrikregime und Vertrustung konnte antiautoritären Sozialisten wie Kral aber alles andere, oder auch Horkheimer zu dieser Zeit, alles andere als gleichgültig sein, was unter den Bedingungen einer weitgehend liquidierten Zirkulationssphäre aus den in die Vereinzelung gezwungenen Fähigkeiten zur Selbstorganisation des Lebens geworden war. Für die Epoche des autoritären Staates, der übrigens sozialdemokratische Regime des New Deal ebenso umfasste wie ein faschistische und stalinistische, registrierte Horkheimer einen fatalen Umschlag von Volkssouveränität in verallgemeinerte Knechtschaft. Statt auf dem Weg eines Gesellschaftsvertrages die Freiheit aller zu verwirklichen, leistete die Monopolisierung der Gewalt im Staatsapparat einen in all seiner Modernität lückenlosen Beitrag zur Herausbildung ebenso disziplinierter wie funktionstüchtiger Bevölkerungsmassen. Durchaus fraglich ist nach Krahls Ansicht deshalb, ob revolutionäre Theorie noch als Kritik der politischen Ökonomie möglich ist oder schon, wie Marcuse es unausgesprochen annimmt, als Kritik der politischen Technologie geschrieben werden muss. Dem Theorem des autoritären Staates wird aus heutiger Perspektive des Öfteren vorgeworfen, seine relative Gültigkeit, wenn überhaupt, für die Periode des fordistischen Korporatismus nach dessen Krise und Zusammenbruch inzwischen vollkommen eingebüßt zu haben. Neoliberale Marktsteuerung, Privatisierung und Deregulierung öffentlicher Dienste könnten von einer solchen Zeitdiagnose nicht annähernd mehr erfasst werden. Insofern soll sozusagen dieses Theorem historisch. So irreführend die Behauptung sicher wäre, an Funktionsweise und Dynamik kapitalistischer Entwicklung hätte sich in den vergangenen drei Jahrzehnten nichts verändert, so erkenntnisfördernd kann die Infragestellung einer modisch gewordenen Kapitalismuskritik sein, die sich dadurch disqualifiziert, neoliberale Ideologen einerseits sehr weitgehend beim Wort zu nehmen und andererseits autoritäre Faschisierungspotenziale im Kapitalismus schlichtweg zu verleugnen. Ich möchte das an vier Beispielen deutlich machen, also wo man eventuell noch sagen könnte, dass auch heute das Theorem des autoritären Staates nicht völlig absurd und von gestern sozusagen ist. Erstens sind ökonomische Konzentrations- und Vermachtungsprozesse im oft sogenannten Postfordismus nicht etwa revidiert, sondern ganz im Gegenteil auf internationaler Stufenleiter nochmals zusätzlich verschärft worden. Die Möglichkeiten, transnationale Konzerne im Zulieferungsbereich auf Vorprodukthersteller, im Produktionsprozess auf Arbeitskräfte, im Absatzprozess auf Konsumenten und im sozialen Raum auf verschiedene Standorte originär politischen Druck auszuüben, sind durch schiere Größe und durchgreifende Senkung der Transaktionskosten erheblich gesteigert worden. Zweitens lässt sich in den Zentren des Kapitals nicht etwa eine durchgreifende Schwächung, sondern höchstens eine Umstrukturierung unvermindert mächtiger Staatsapparate beobachten. Dies gilt nicht nur, wie gelegentlich noch bemerkt, für den Ausbau der Repressionsorgane, die Remilitarisierung der Außenpolitik und die Eliminierung des Scheins parlamentarischer Mitbestimmung. In jahrzehntelang unvorstellbarem Maße diszipliniert der Staat heute als ökonomische Autorität auch das Erwerbslosenheer und mit ihm die noch erwerbstätigen Mehrheiten der Arbeiterklasse. Gleichzeitig organisiert er zum Zwecke der Profitratensanierung mit aller Macht die Sozialisierung von Kostenpunkten und die Privatisierung von Gewinnspannen. Also auch hier sozusagen noch starke Staatseingriffe trotz oder vielleicht auch wegen Neoliberalismus. Drittens lässt die Destruktivkraftentwicklung in der Rüstungs-, Gen- und Manipulationstechnologie an den Albträumen von Orwell und Huxley bereits Alterungserscheinungen offenkundig werden. Für die brandgefährliche Aktualität autoritärer Potenziale im Gegenwartskapitalismus spricht nicht zuletzt viertens, dass sich in Europa allenthalben Unterströmungen, Bewegungen und Parteien des extrem rechten Scheinprotests formiert haben, die noch dem autoritären Staat Knochenerweichung im Kulturkampf für Sekundärtugenden und gegen barbarische Horden vorwirft. Angesichts derartiger hier nur in aller Kürze aufgelisteten Tendenzen erscheint Krahls vor 35 Jahren ausgesprochene Warnung vor einer, Zitat, autoritativen Verstaatlichung der Gesellschaft und der totalitären Eindimensionalisierung einer technologisch durchrationalisierten Lebenswelt alles andere als veraltet und vollkommen überholt. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Rückblick auf den zweiten Hauptbestandteil der Krahlschen Zeitdiagnose, der sich auf die Integration ehedem antagonistischer Kräfte ins System autoritärer Herrschaft bezog. Und zwar sowohl im innergesellschaftlichen als auch im weltpolitischen Maßstab. Krahl stand wie auch Horkheimer der Wohlfahrtsstaat fordistischer Prägung vor Augen, dessen sozialreformerische Tendenz geeignet war, die einstmals revolutionären Organisationsformen der Arbeiterklasse in die autoritäre Exekutive zu integrieren. Er schloss sich sogar dem für heutige Ohren ungewohnt harten Urteil von Herbert Marcuse über diesen Wohlfahrtsstaat an. Zitat: Der autoritäre Wohlfahrtsstaat stellt das Bild einer historischen Missgeburt zwischen organisierten Kapitalismus und Sozialismus, Knechtschaft und Freiheit, Totalitarismus und Glück vor. Der autoritäre Staat ist die kapitalistisch verzerrte Karikatur des Sozialismus. Der autoritäre Staat kann als Karikatur des Sozialismus erscheinen, weil die monopolkapitalistische Anerkennung der Arbeiterorganisationen diesen Mitbestimmungsmöglichkeiten, Planungskompetenzen und Regierungsbeteiligungen eingebracht hat. Eine reformistische Überwindung des Systems rückte damit in den Bereich des zumindest Denkbaren. Die gleichzeitige Entmündigung, Fremdbestimmung und Passivierung der abhängig Beschäftigten durch ihre eigenen Organisationen verdeutlicht gleichwohl die Funktionalität dieses Sozialkorporatismus für das Weiterbestehen des Systems. Krahl verfolgt diese Tendenz zur Integration der Sozialdemokratie ganz klassisch, also in die Apparaturen des autoritären Staats bis zum Ersten Weltkrieg zurück, aber auch schon damals, schon vorher hätte der technikoptimistische Fortschrittsglaube der Arbeiterbewegung ein Einfallstor für reformistische Illusionen über die graduelle Veränderbarkeit des organisierten Kapitalismus geboten. Unvermindert aktuell klingt Krahls Urteil über die Dominanz sozialpartnerschaftlicher Orientierungen in den Gewerkschaften. Diese hätten sich der Politik der konzertierten Aktion mit Staat und Kapital nicht etwa aus Zufall untergeordnet, sondern erfüllten damit nur die ihnen im System des autoritären Staates zugewiesene Funktion. Zitat aus einer Rede, die Krahl auf dem Frankfurter Römerberg 1968 gehalten hat. Die deutschen Gewerkschaften haben nach dem Krieg so gut wie nichts getan, um die Arbeiter davon zu überzeugen, dass der Streik nicht nur ein berechtigtes, sondern ein notwendiges Mittel der Wahrnehmung politischer und sozialer Interessen ist. Sie haben hilflos wenig getan, um die Massen zur mündigen Selbstwahrnehmung materieller Ansprüche anzuleiten. Sie haben jene nur allzu oft in trügerischer Sicherheit gewiegt. Zitat Ende. Sozialpartnerschaft mit dem Kapital einerseits und widerstandslos hingenommenem Entmündigung der eigenen sozialen Basis andererseits. Was Kral für die politische Integration einstiger Antagonisten des Kapitals herausgearbeitet hat, also für Gewerkschaften und Parteien, kann heute problemlos auch auf diejenigen Bewegungen und Kräfte angewandt werden, die im engeren oder weiteren Sinne aus der Studenten- und Lehrlingsbewegung Ende der 60er Jahre hervorgegangen sind. So kann zwar über zivilgesellschaftliche Variationen im Modus autoritärer Integration sicher noch debattiert werden. Offenkundig ist aber, dass sich in den neuen sozialen Bewegungen, den in den 70er Jahren ebenfalls nach links gerückten Gewerkschaften und natürlich auch in der Grünen Partei, soziale, ökologische, basisdemokratische und gewaltfreie Orientierungen in ihr reines Gegenteil verkehrt haben. Zumindest in einer Hinsicht stand also die Studenten- und Lehrlingsbewegung Ende der 60er Jahre vor einer ähnlichen Herausforderung wie wir heute. Autoritäre Tendenzen im Kapitalismus verschärfen sich im Maße der politischen Integration eher dem System kritischer Kräfte in eine faktische Allparteienkoalition. Horkheimer mochte sich selbst angesichts von großer Koalition, Notstandsgesetzen und autoritären Hetzkampagnen nicht einmal mehr mit dieser Zustandsbeschreibung eines sich alternativlos präsentierenden autoritären Systems einverstanden erklären, sondern machte sich ganz offen zum Fürsprecher von US-Imperialismus und antikommunistischer Blockbildung. Trotz dieser Widersprüche von Horkheimer blieb auch Krahls Zeitdiagnose im wesentlichen Teil in dem verhaftet, was Horkheimer und Adorno in den 30er und 40er Jahren über eine sich verfinsternde Welt rivalisierender Gruppen von Räuberstaaten geschrieben hatten. Die bis hierhin also lediglich im Latenzstadium befindlichen Differenzen brachen vollends auf, als Kral aus der Bestimmung gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen nicht etwa den Schluss zog, alles politische Handeln sei vergebens, sondern als er auf der Aktualität der Revolution beharrte, die den dritten Hauptbestandteil seiner politischen Perspektive konstituierte. Vor dem Hintergrund der Beschreibung des autoritären Staates musste die Annahme von der Aktualität der Revolution sicher zunächst voluntaristisch erscheinen. Der Revolutionär sah sich übermächtigen und quasi totalitären Integrationsmechanismen gegenüber, verbot sich aber Rückzug und Resignation und verlangte von sich und anderen stattdessen eine verstärkte Anstrengung des Willens, mithin eine kreative Schöpfung politischer Subjektivität. Und tatsächlich maßen Kral und Dutschke in ihrem Organisationsreferat vor SDS-Delegierten dem Voluntarismus eine neuartige historische Bedeutung bei, die die Treffsicherheit der traditionellen marxistischen Anarchismuskritik einzuschränken imstande sei. Gerade aufgrund der kapitalistischen Entwicklungslogik, die an ihr Ende gelangt und in den integralen Etatismus übergegangen sei, stünde ihrer Auffassung nach aktuell die Revolution auf der Tagesordnung. Den Hintergrund für diese Rehabilitierung des Voluntarismus und auch seine Überzeugungskraft bildete aber das Aufbrechen der formierten Gesellschaft, die spontane Entstehung systemoppositioneller Strömungen in den Metropolen und vor allem der Aufschwung antiimperialistischer Befreiungsbewegungen in den Peripherien. Also sozusagen als realgeschichtlichen Hintergrund sozusagen für die Annahme der Reaktualisierung der Revolution. So sehr also Kral aus rhetorischen Gründen das Lippenbekenntnis des jungen Horkheimers zum Primat des revolutionären Willens zitierte, nichts hatte ihn so sehr in einen Gegensatz zu seinen akademischen Lehrern gebracht, wie die antiautoritäre, gegen das Establishment gerichtete Bewegung der Schüler, Lehrlinge und Studenten. Auch wenn die Analyse des integralen Etatismus anderes nahezulegen schien, hier konnte im Ernst nicht mehr von einer Stillstellung und Überformung, sondern im Gegenteil von einer Reaktualisierung und Zuspitzung gesellschaftlicher Auseinandersetzung gesprochen werden. Zitat von Kral: Zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus ist die Revolution eine global gegenwärtige und anschauliche Möglichkeit, die sich als bewaffneter Kampf freilich nur in der Peripherie der spätkapitalistischen Zivilisation, den unterdrückten und verelendeten Ländern der Dritten Welt, verwirklicht. Die schon erwähnte abstrakte Gegenwart der Revolution der Dritten Welt liefert der Protestbewegung in den Metropolen ein neues weltgeschichtliches Bezugssystem, an dem sie die Möglichkeit der Organisation einer eigenen revolutionären Politik orientieren kann. Kral hielt die Revolution aber nicht nur für aktuell, sein Begriff von ihr ging auch über den der traditionellen Linken hinaus. Zitat: Sinn der Revolution ist, dass die Menschen die von ihnen gemachte Geschichte mit Bewusstsein machen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern nur mit Bewusstsein ihre alte zustande bringt. Das letzte Gefecht soll die schäbige materialistische Doktrin der kapitalistischen Realität, der zufolge das materielle Sein das Bewusstsein bestimmt, nicht etwa verwirklichen, sondern endgültig außer Kraft setzen. Vor dem theoretischen Hintergrund der Kralschen Zeitdiagnose und ihrer drei Hauptbestandteile autoritärer Staat, Integration politischer Antagonismen und Aktualität der Revolution möchte ich jetzt in diesem Teil auf praktische Konsequenzen und also auf die Aktivitäten Hans-Jürgen Krahls als politische intellektuelle Bewegung näher eingehen. Auch das in drei Schritten. Zunächst also den Modus der Einmischung in verschiedene Kämpfe möchte ich da thematisieren. Dann Krahls auf diese Auseinandersetzungen bezogene Reflexion des Gegensatzes von autoritären Kaderparteien und politischem Spontaneismus und schließlich zu seiner Kritik des antiautoritären, zu seiner Ideologiekritik des antiautoritären Bewusstseins kommen, die für ihn so etwas wie eine Zwischenbilanz der Studentenbewegung in ihrer inneren Widersprüche war. Zum ersten Punkt. Das aber nur ganz stichwortartig, weil sozusagen das sich aus diesem Buch Konstitution und Klassenkampf nicht lückenlos und auch aus dieser Dokumentation von Krauser nicht lückenlos rekonstruieren lässt, sozusagen, wo Krahl sich da überall im Einzelnen eingemischt hat. Also es hat nur so ein paar Punkte als Idee. Als Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes waren die Kämpfe dieser Organisation auch weitgehend diejenigen Hans-Jürgen Krahls. In einem Redebeitrag auf dem, also Vietnamkriegssolidarität, in einem Redebeitrag, nicht Kriegssolidarität, sondern natürlich Vietnamsolidarität, also in einem Redebeitrag auf dem Berliner Vietnamkongress 1968 schlug er vor, die praktische Solidarität mit der vietnamesischen Revolution durch die Entfaltung einer Kampagne gegen die NATO zu vermitteln, die umfunktioniert werden sollte zu einem Instrument gegen die sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Die schrittweise Herausbildung einer gegen die NATO gerichteten Bewegung in den Metropolen könnte einerseits organisatorische Voraussetzungen für eine praktische Internationalisierung des Protests in Westeuropa schaffen und perspektivisch zur Herausbildung einer inneren und insofern zweiten Front gegen den US-Imperialismus und seine Verbündeten führen, womit sich gleichzeitig der militärische Bewegungsspielraum des Vietcong verbreitern würde. Notstandsgesetze. Auf dem Frankfurter Römerberg sprach Krahl im Mai 68 auf einer vom hessischen DGB veranstalteten Kundgebung gegen die Notstandsgesetze und prangerte bei dieser Gelegenheit die allzu zögerliche und vorsichtige Kritik der Gewerkschaften an. Zitat: Notstandsgesetze leiten keineswegs erst einen Zustand der Gewalt ein. Sie sollen vielmehr einen Gewaltzustand rechtfertigen und forttreiben, der schon längst begonnen hat. Die Herrschenden wollen der Bevölkerung mit allen Mitteln einreden, unsere Aktionen seien Terror. Um dies zu beweisen, schrecken sie auch nicht vor offenen Lügen zurück. Wir aber erwidern ihnen, Gewalt, das ist die Volksverhetzung der Bild-Zeitung, Gewalt, das ist die Vorbereitung der Notstandsdiktatur. Und dagegen nehmen wir das Recht der Geschlagenen in Anspruch, das elementare Recht auf Notwehr und Widerstand. Krahl und der SDS nutzten verschiedenste Formen und Foren, um ihre Grundsatzkritik und die aus ihr abgeleiteten Konsequenzen zur Geltung zu bringen. Kongresse, öffentliche Reden, Teilnahme an Diskussionspodien, Teach-ins, Zeitschriftenbeiträge und vor allem unermüdliche Überzeugungsarbeit an der Basis, im Seminar und in der Kneipe. Zu seinen wohl prominentesten Interventionen zählte der Versuch zur Politisierung und Umgestaltung der Hochschule. Aus einer Institution zur Reproduktion von Herrschaftswissen und zur Ausbildung von bürgerlichen Führungskadern sollte durch Streikbewegungen, Institutsbesetzungen und öffentlichen Druck eine für alle offene Plattform zur Vorbereitung gesellschaftlicher Umwälzungen werden. Zitat, sozusagen aus der Praxis dieser Streik- und Besetzungsbewegungen: entgegen den Manipulationen von Presse und Regierung, die uns von der Bevölkerung mit aller Gewalt isolieren wollen, hat die außerparlamentarische Opposition ihre Basis ständig erweitert. Zunächst waren es die Studenten, dann die Schüler, jetzt sind es junge Arbeiter und immer mehr auch ältere Kollegen. Unsere Demokratie ist direkt und unmittelbar. Es gibt keinen Sprecher und keine Gruppen, die sich nicht den Entscheidungen der Anwesenden unterwerfen müssten. Es gibt keine Funktionäre, die einen Posten auf Lebenszeit einnehmen. Alle unmittelbar Beteiligten entscheiden in direkter Abstimmung über die politischen Aktionen und Ziele. Dies ist der Hintergrund, auf dem die Organisation des Widerstandes vorgenommen werden muss. Im Anschluss an einen aktiven Unistreik mit alternativen Seminarprogrammen kam es im Januar 1969 erst zur Besetzung des soziologischen Seminars und schließlich auch zur vorübergehenden Besetzung des Instituts für Sozialforschung, Diese Besetzung steht seither symbolisch für die Entfremdung von Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Auf Anweisung von Adorno wurde das Institut von der Polizei geräumt und Krahl wegen Hausfriedensbruch mehrere Tage in Untersuchungshaft genommen. Während Adorno meinte, er hätte ein theoretisches Denkmodell aufgestellt und weder ahnen können noch beabsichtigen wollen, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen, zeigte er ohnehin ungleich stärker sich in die realen Bewegungen einmischende Herbert Marcuse Verständnis für die Studenten und Unverständnis für das Paktieren mit der Polizei. Unmittelbar sei die Theorie zwar nicht, um die Praxis umzusetzen, aber, Zitat aus einem Brief Marcuses an Adorno, aber ich glaube, dass es Situationen, Momente gibt, in denen die Theorie von der Praxis weitergetrieben wird. Situationen und Momente, in denen die sich von der Praxis fernhaltende Theorie sich selbst untreu wird. Wir können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass diese Studenten von uns und sicher am wenigsten von dir beeinflusst sind. Adorno hatte Krahl... Was? Ah ja, sicher nicht am wenigsten, genau, Entschuldigung. Adorno hatte Krahl vorgeworfen, dass dieser die Institutsbesetzung vor allem zur Binnenintegration des im Zerfall befindlichen Frankfurter SDS instrumentalisieren wollte. Dieser Vorwurf kann vielleicht am besten dadurch entkräftet werden, dass Krahl der Letzte war, den politisches Engagement blind gegen Eigendynamiken, unreflektierte Zwänge und Zerfallsprozesse gemacht hätte. Im Gegenteil, gerade die Involvierung in praktische Auseinandersetzungen schärften seinen Sinn für das Auf und Ab der Bewegung. Eine Reihe der in Konstitution und Klassenkampf abgedruckten Beiträge kann insofern auch als Reflexion über die Verlaufsformen der Bewegung, deren innere Widersprüche und Gestaltwandel gelesen werden. Mit dieser Reflexion möchte ich mich jetzt anhand des Gegensatzes von traditionalistischem und antiautoritärem Flügel im SDS auseinandersetzen, in die sich Krahl als neben Dutschke wohl bekanntester Fürsprecher einer antiautoritären Linie einmischte. Gerichtet waren seine organisationsinternen Interventionen zunächst gegen diejenigen SDS-Genossen, die der Studentenbewegung eine an historischen Organisationsmodellen der kommunistischen Arbeiterbewegung orientierte Politik anempfehlen wollten. Das Konzept der leninistischen Kaderpartei von Berufsrevolutionären, deren eiserne Disziplin und Unterordnung unter die Direktiven der Zentrale gewährleisten sollte, dass die Partei als Avantgarde der Massen auf den Umsturz der Staatsmacht orientiert, hielt Krahl für völlig verfehlt. Dieses Modell verkennt nicht nur den zutiefst antiautoritären Charakter der Studenten- und Lehrlingsbewegung, die sich ja gerade an aufgezwungenen Leistungsnormen, Disziplinierungserfahrung und bürokratischer Bevormundung entzündet hat. Das Konzept der Kaderpartei bietet auch beste Voraussetzungen dafür, dass der schon in seiner Propagierung zum Vorschein kommende Autoritarismus erneut in eine Unterdrückung individueller Bedürfnisse umschlage. Aus einer identitätsschwachen Unfähigkeit zum dialektischen Denken heraus werde Organisation als ein emanzipativer Prozess der Gegensozialisation schlichtweg stillgestellt. Zitat: Der niederträchtige Heidelberger Slogan von der Liquidation der antiautoritären Phase, dem Austrocknen des antiautoritären Sumpfes, beinhaltet, wie immer er auch subjektiv gemeint sein mag, in der gegenwärtigen Übergangsphase dogmatische Regression. Er sanktioniert ein autoritäres Reaktionssyndrom ohne zwischen richtigen Bedürfnissen und falschen Motivationen, stabilisierenden und zersetzenden Folgen zu unterscheiden. Krahls scharfe Kritik an subjektiven Voraussetzungen und objektiven Konsequenzen autoritärer Tendenzen im linken Traditionalismus lief auf alles andere als eine Beweihräucherung des organisationsfeindlichen Spontaneismus heraus, dessen problematische und letzten Endes kontraproduktive Begleiterscheinungen im Verlauf der verschiedenen Auseinandersetzungen um 1968 herum fast ebenso offensichtlich wurden wie die Blindstellen des Kadermodells. Krahl kommt das große Verdienst zu, in einer sehr frühen Phase der Bewegung und fast simultan zur politischen Praxis derlei Schwierigkeiten bedacht zu haben. Was heißt spontaneistische Organisationsfeindlichkeit? In der historischen Arbeiterbewegung Europas rivalisierte eine sozialdemokratische Fetischisierung politischer Organisationen bisweilen mit einem anarcho-syndikalistischen Spontaneismus, der idealtypisch manifestiert im Mythos des Generalstreiks, an die Selbsttätigkeit der in freien, antistaatlichen Assoziationen kommunizierenden Arbeitermassen glaubte. Erhard Lukas ist dieser Rivalität ja in seinem großartigen Vergleich unterschiedlicher Formen des Arbeiterradikalismus in Remscheid und Hamborn auf den Grund gegangen. Also einerseits sozusagen dieser sozialdemokratische Arbeiterradikalismus und der anarchosyndikalistisch großes Buch.
Wie ist der Titel des Buchs? Lukas, zweierlei Arbeiterbewegung.
Arbeiterradikalismus. Ich habe mit Lukas. Vom suggestiven Maximalismus derartiger sozialer Bewegungen fühlten sich auch viele antiautoritär eingestellte Studenten angezogen. Die prominentesten Beispiele in der BRD waren sicher subversive Aktion und Kommune 1, die daran glaubten, organisiertes Spießertum durch provokative, chaotische und schockierende, in jedem Fall aber ungeplante und spontane Aktionen demaskieren zu können. Gerade in der Auseinandersetzung mit der Rigidität des Traditionalismus erkannte Kral im dogmatischen Antiautoritarismus Vorboten dessen, was uns heute als negative Anarchie bekannt ist. Verweigerung begrifflicher und theoretischer Anstrengung, schlechte Verallgemeinerung politischer Augenblickserfahrung, Verdrängung von Kontinuitäts- und Verbindlichkeitserfordernissen, emanzipatorisch verbrämte Egoismen und nicht zuletzt emotionale Gleichgültigkeit anderen gegenüber. Gewissermaßen, also das ist jetzt sozusagen, das habe ich aus dem Dings von Buch von Demirovic, gewissermaßen gab Kral Adorno und Habermas nachträglich recht, wenn er mit Argumenten, die sich auch bei ihnen finden ließen, Aktionismus und verselbstständigten Antiautoritarismus in der Entwicklung der Protestbewegung kritisierte. Der Charakter einer kleinbürgerlichen intellektuellen Bewegung musste die emanzipative Vernunft zerstören und zum asozialen Kampf aller gegen alle ohne langfristige Klassensolidarität führen. Ohne Orientierung im Rahmen einer proletarischen Organisation konnte sich Emanzipation in die Begriffswelt von Randgruppentätigkeit und allgemeiner Gattungsrevolution versteigen und Identität sich immer nur in neuen spektakulären Aktionen bilden. Also so sehr diese Einschätzung von Alex Demirovic auch zutreffen mag, feststeht, dass Kral sich im Gegensatz zu Adorno und Habermas nicht mit dieser Einsicht begnügte, sondern an der Orientierung auf eine praktische Lösung festhielt. Parallel zu seinem unmittelbaren politischen Engagement und zugleich als dessen integraler Bestandteil machte sich Kral in diesem Sinne mehr und mehr Gedanken über eine Ideologiekritik des antiautoritären Bewusstseins. Diese Ideologiekritik und die in ihr implizit angedeuteten Konsequenzen für ein Modell antiautoritärer politischer Disziplin möchte ich nun vorstellen, um den Überblick über Hans-Jürgen Krahls Praxis politischer Intellektualität abzuschließen. Also das ist jetzt nicht nur von Krahl, sondern das sind auch ein paar Sachen, die ich dann selbst ausgedacht habe. Also schon in den 20er Jahren hatte Georg Lukács eine bis auf den heutigen Tag mehr schlecht als recht beantwortete Frage gestellt. Wie kann das Reich der Freiheit in einer kommunistischen und durchaus autoritären Organisationsformen antizipiert werden. Mit anderen Worten, wie kann verhindert werden, dass in der aus historischen Zwängen abgeleiteten Organisationsform Mechanismen und Funktionsweisen ausgebildet werden, die das Ziel ebenso in Frage stellen wie die Motivation der in ihr tätigen Menschen. Bebildern ließe sich diese Schwierigkeit mit Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen des privaten und politischen Lebens. Es betrifft die linksradikale Sekte nicht weniger als die Gewerkschaften, den Jugend- und Auszubildendenvertreter nicht weniger als die Asterfrau, die Sozialistische Partei ebenso wie die politische WG, Kommune oder Genossenschaft. In all diesen Organisationsformen tritt das in all seiner Banalität mehr als hartnäckige Probleme von Weg und Ziel, Anspruch und Wirklichkeit, Konsequenz und Inkonsequenz zutage. Auch wenn er seine Antwort nicht mehr hat präzisieren und ausformulieren können, kam Hans-Jürgen Kral in der Studentenbewegung immerhin das Verdienst zu, sich zumindest gewissenhaft um eine Antwort bemüht zu haben. Immerhin war offenkundig, dass sich die politische Moral des Revolutionärs nach den zahlreichen bitteren Erfahrungen aus revolutionären Bewegungen nicht mehr so einfach verordnen ließ, wie Lenin und offenbar auch Marx geglaubt hatten, der es sich ja nicht nehmen ließ, genüsslich den anarchistischen Traum vom neuen Jerusalem bereits in der Organisation zu verspotten. Die Ansprüche und Freiheitssehnsüchte des Individuums, welches seine Lage und mit ihr die ganze Gesellschaft verändern möchte, sind schließlich nicht nur legitim. Wer aus antiautoritären Motiven das soldatische Prinzip, den Leistungsdruck, die Fremdbestimmung und die Unterdrückung des Lustprinzips verabscheut und hasst, dem ist nicht mit dem Hinweis gedient, dass es dazu in der Organisation der Gegenmacht keine Alternative gibt, beziehungsweise die einzige Alternative zur autoritären Gegenmachtorganisation die ist, weiter in der bestehenden Gesellschaft unter Leistungsdruck, Zeitregime und Anpassungszwängen zu leiden. Es irren wahrscheinlich auch all diejenigen, die sich von autoritärer Unterordnung vergrößerte politische Schlagkraft versprechen. Welchen Wert hat eine öffentlich vertretene politische Position, die ein Parteimitglied nur aus willkürlich definierter Organisationsdisziplin, nicht aber aus innerer Überzeugung vertritt? Wird dieses Parteimitglied nicht entmündigt und der Unglaubwürdigkeit preisgegeben? In diesem Sinn hat auch Kral gedacht, die Fortschritte, die in der aufgeklärten Spontanität der schon selbsttätigen Gruppen und der Aktivierung der bislang unbewegten Gruppen erzielt werden, sind höher zu bewerten als die Erleichterungen und Rechte, die von den Regierungen eventuell gewährt werden. Also auch sozusagen nachhaltiger, anhaltender und so weiter. Dieses gesellschaftsgeschichtlich angesichts des ungeheuer vergrößerten Widerspruchs von faktischer Fremdbestimmung und potenzieller Selbstbestimmung mehr denn je berechtigte Selbsttätigkeitspathos musste nach Krals Einsicht allerdings rückgebunden bleiben an ein politisches Realitätsprinzip, Zitat, das zu einer disziplinierenden Selbsteinschränkung der antiautoritären Emanzipationsansprüche an die Organisation führen muss, nach Maßgabe der praktischen Moralitätserfordernisse des politischen Kampfes und der theoretischen Leistungskriterien einer langfristigen Strategiediskussion. Kurz vor Krals plötzlichem Tod ist die Offenheit des Widerspruchs von Kral und einigen Genossen wohl am deutlichsten formuliert worden. Zitat, solange die Vermittlung von individueller und politischer Befreiung nicht antizipierbar ist, hat die Linke darauf kritisch zu reflektieren, dass sie temporär ihre Mitglieder Zwängen aussetzen muss, die theoretisch schwer abzuleiten, aber stets politisch zu begründen sind. Sie reproduziert allgemeine gesellschaftliche Gewaltstrukturen, die erneut die Emanzipation des Subjekts korrumpieren. Also das ist sozusagen das Problem in aller Schärfe formuliert. Und das Problem, auch dieses hartnäckigen Problems in aller Schärfe formuliert. Eine Überwindung dieser Hartnäckigkeit setzt möglicherweise das Bewusstsein der einstweiligen Hartnäckigkeit dieses Widerspruchs zwischen Realitäts- und Lustprinzip voraus. Schließlich ist dieses Bewusstsein auch Teil des widersprüchlichen Alltagsverstandes, der unter Umständen bereit sein könnte, sich mit der antiautoritären Kraft der Selbstreflexion eher zu identifizieren, als mit den autoritären Illusionen von Allwissenheit, Selbstgerechtigkeit und falscher Unmittelbarkeit.